willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Halloho.
Wir feiern heute Geburtstag. 200 Folgen Podcast. Wir haben die Partyhüte auf und legen jetzt mit einem schönen Programm für Sie los. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 200 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25. Oktober 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie. Im Schmolltalk geht es um unser Poddy-Jubiläum. Mit Zukunftsforscher Sven Gabor-Jansky habe ich mich dann sehr ausführlich über die Zukunft, KI, den Versicherungsvertrieb und mehr unterhalten. Und weil dieses Gespräch recht ausführlich ist, verzichten wir heute mal auf die News. Dafür gibt es aber zum Schluss mal wieder ein paar Outtakes für Sie. Werbung. Bevor es weitergeht, möchte ich euch ein Unternehmen vorstellen. Baloise. Auf den ersten Blick eine Versicherung. Auf den zweiten auch, aber keine wie jede andere. Seit 160 Jahren dreht sich bei Baloise alles um die Zukunft. Baloise verbindet Tradition und Moderne durch eine täglich gelebte Farbvielfalt. Mit smarten Finanz- und Versicherungslösungen und innovativen Services schaffen 1500 Mitarbeitende ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. Zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen sind hier keine Floskeln, sondern gelebte Praxis. So hält Baloise ihren Kundinnen und Kunden den Rücken frei, damit diese sich auf das Wichtige im Leben konzentrieren können. Baloise. Mehr als eine traditionelle Versicherung. So viel steht fest. Weitere Infos unter baloise.de/vertriebspartner. Aus der Redaktion. Hallo zum Schmolltalk, der 200. Podcast-Folge.
Oh, der 200. Chefchen. Wie konnten wir das hinkriegen?
Ich weiß es auch nicht. 4 Jahre Podcast, krass. Also bei mir, bei dir nicht ganz, aber naja.
Dann bin ich eigentlich angestiegen.
Vor 2 Jahren, oder?
Vor 2,5 oder so im April, ja, glaube ich, ja. 22.
Zur 100. warst du auf jeden Fall schon da, weil du hast du ja Lorenzo und mich interviewt.
Das habe ich damals noch gleich gefragt.
Ich glaube nach Highlights und so und welcher Interviewgast uns besonders in Erinnerung ist und sowas. Hören Sie sich gerne nochmal die 100. Podcast-Folge an. Wir verlinken sie mal in den Shownotes.
Genau, hören Sie einfach nochmal und dann sparen wir uns den Mist hier. So, Chefchen. Ich stelle jetzt mal die Markus-Lanz-Gedächtnisfrage. Was ist das für ein Gefühl, die 200. Podcast-Folge zu haben?
Ah, ein ganz tolles, lieber Scholle. Krass, ich finde es krass. 200 Podcast-Folgen, wie gesagt, 4 Jahre Podcasten ist schon, also die Zeit ist rumgegangen wie im Flug, fühlt sich so. Also fühlt sich nicht nach 4 Jahren an, tatsächlich. Und es ist immer noch was, worauf ich mich immer wieder freue, tatsächlich. Also,
hattest du Schweißausbrüche bei der ersten Folge?
Ja, sicher.
Ich auch.
Ja, ja, klar. Also ja. Angst. Ich wusste ja nicht, ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der sich so gerne in den Vordergrund stellt. Gut, dass ich Chefredakteurin auch geworden bin, naja.
Das ist genau den richtigen Job, Schmidt.
Und dann halt sowas aufnehmen und dann hört jeder deine Stimme. Und am Anfang war es auch ganz komisch, die eigene Stimme zu hören. Inzwischen geht das ja, hat man sich dran gewöhnt. Ja. Und wir wussten ja halt auch so gar nicht, wie geht das. Und das Skript war auch noch, hatten wir ein Skript? Ich weiß nicht. Und das Skript war, aber wenn, dann war es ganz voll Schreibsprache statt Sprechsprache, was dann ziemlich schnell auffällt, dass das alles nicht so geil ist, was man da vorliest. Und auch bestimmt beim Hörer nicht wirklich hängen bleibt, einfach weil es Schachtelsätze sind. Oder.
Das lernt man bei jedem Medienseminar.
Also das ist schon doch. Und dann, klar, fängst du halt an vorzulesen und dann wird natürlich von den Expertinnen und Experten von German Wahnsinn immer mal reingegeben, nein, das bitte nochmal vorlesen, das war irgendwie zu schwurbeln. Das ist auch heute noch so.
Ja, ja.
Genau. Und dann denkst du dir, okay, da muss ich doch anders vorlesen. Aha. Mh. Und ein bisschen langsamer sprechen war vor allem am Anfang. Man liest viel zu schnell vor, direkt am Anfang.
Ja.
Und die Betonung fehlt noch so ein bisschen. Aber man entwickelt sich so rein. Also ich glaube, inzwischen kriegen wir es ganz gut hin. Hm. Manchmal haben wir immer noch zu viele Zahlen in den News. Entschuldigung, wir arbeiten weiter dran.
da fällt mir das mal ein. Ich habe ja früher auch mal so ein bisschen Kabarett gemacht und ein bisschen Bühnenkram. Mhm. Und da gab es dann irgendwann
anders als ich, bist ja eine Rampensau.
Ja, ja, ja. Ich höre mich gerne selber reden. Und da gab es dann immer den Hinweis, wenn du denkst, du sprichst zu langsam, dann sprichst du genau richtig.
Siehste?
Ja, ja. Das ist total verrückt. Und ohne ist immer am besten.
Ohne was? Ohne zu sprechen?
Nee, ohne Skript.
Ja, aber dann würden wir, glaube ich, zu viel einfach nur labern. Also gerade der News-Teil, wenn wir den irgendwie so halb auswendig oder nur mit Stichworten.
Ja, das stimmt.
Das haben wir mal, glaube ich, auch ausprobiert. Das verfranzt dann tatsächlich sehr. Und wir wollen ja nicht, dass die Podcast-Folgen wieder so eine Stunde lang sind. Das hört wahrscheinlich sicher keiner an. Oder solange ist keiner joggen oder was weiß ich. Ja. Solange fährt keiner Auto morgens zum Pendeln.
Das wissen ja die Älteren. Also das, die Jüngeren wissen das ja gar nicht mehr. Ne? Die Älteren erzählen sich das am Feuer. Unsere Podcast-Folgen ging ja eine Zeit lang immer fast eine Stunde oder 50 Minuten,
über eine Stunde.
Und das haben wir ja jetzt eingedampft und wir sind ja jetzt so vielleicht bei einer halben Stunde unterwegs. Meine Güte, waren das mal Teile.
Ja, wir hatten am Anfang ja auch noch andere Formate tatsächlich. Wir hatten noch irgendwie Kolumne der Woche und Rechtstipp der Woche und sowas der Woche und zwei Interviews, einmal im Gespräch und dann noch das Schwerpunktthema.
Ja. Rechtstipp habe ich noch mitgekriegt mit Milan.
Genau, mit Milan. Und wir hatten aber auch öfter mal Anwälte, die dann auch einen Rechtstipp abgegeben haben. Herr Michaelis war dabei, der Jönke war dabei und Norman Wirth und so. Also wir hatten ganz coole Formate auch, aber ja.
Jetzt haben wir keine coolen Formate mehr.
Wenn Sie irgendwelche Formate vermissen, dann schreiben Sie uns an redaktion@pfefferminzia.de. Nee, wäre tatsächlich mal ganz, ganz witzig, wenn gerade die langfristigeren Podcast-Hörer mal so ein Feedback geben, wie sie denn finden, wie sich der Podcast so entwickelt hat. Wir sollten vielleicht auch mal tatsächlich so eine Umfrage machen oder so. Würde mich mal interessieren. Einfach, ich finde, der hat sich inzwischen ganz gut entwickelt. Also ich mag dieses Smalltalk-Ding. Ich finde es trotzdem gut, dass wir noch so die News der Woche haben, weil es ja eben auch ein wöchentlicher Podcast ist. Und dann immer noch einen super Gesprächspartner, so wie in dieser Folge ja auch, mit unserem Zukunftsforscher Sven Gabojanski. Das wird spannend gleich, können Sie sich schon mal drauf freuen. Ja. genau, also eigentlich, ich finde es eine runde Sache nach wie vor.
Genau.
Aber wenn Sie was vermissen, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mal Feedback zu geben. Für die nächsten 200 Folgen.
Der möge sich jetzt melden oder für immer schweigen. Soll ich dir übrigens mal sagen, wer mein absolutes Idol und Vorbild für die Interviews immer ist?
Nein.
Soll ich dir nicht sagen?
Ich weiß das schon.
Ach, du weißt es.
Jetzt habe ich dich kurz verwirrt, gell? Geil.
Ja. Ich bin jetzt Schmidt. Wie dich als Chef hat.
Es tut mir leid.
Ich schmolle jetzt.
Also erzähl von deinem Idol, bitte.
Ja. Radio 1.
Aha. Ja. Und warum die? Was machen die gut?
Die machen die Interviews sehr, sehr gut.
Ja, ach nee, aber was machen sie gut?
Also es weiß ja noch kaum jemand, ich komme ja eigentlich aus Brandenburg.
Manchmal hört man das schon, manchmal hört man das.
Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hab da im Gebiet Oberhavel gewohnt und es gibt den wunderbaren Potsdamer Sender Radio 1. Das ist so, Slogan war immer nur für Erwachsene, während Fritz für die Jugend war, Radio Fritz. Und Radio 1 hat immer Interviews geführt, am Telefon noch. Mhm. Tatsächlich gar nicht so mit Studio fein über einen Einwahllink oder so, sondern es waren einfach Leute am Telefon und die waren wirklich gut. Und da habe ich mal gesagt, boah, die nehmen sich echt Zeit, gehen auf ihr Gegenüber dann ein und dann lief so ein Interview, das ist für Radio absolut unüblich, gerade in der heutigen Zeit. Die liefen dann auch 6, 7, 8 Minuten lang. Also damit man dann wirklich mal ein bisschen zum Punkt kommt und ein bisschen wirklich mal einsteigt, mal ein bisschen drin gräbt. Mhm. Eigentlich haben wir ja auch gelernt, ja, nicht länger als 3 Minuten, blablabla. Damit bloß nicht sich hier irgendjemand in die Gefahr laufen könnte, zu langweilen oder auszuschalten. Aber du kannst ja ein Thema gar nicht richtig reinbuddeln.
Ja, genau.
Wobei, das ist auch eine Erfahrung in den 2,5 Jahren. Gesprächspartner staunen, die uns nicht so kennen, die staunen auch gerne mal, dass es nur 15 Minuten sind. Also die sind dann auch Podcasts auch streckenweise gewohnt, wo die dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde miteinander plaudern.
Wenn es nur so ein Plauder-Podcast ist, also wo sich nur zwei oder mehrere Leute zusammensetzen und die dann eine dreiviertel Stunde über bestimmte Themen quatschen, das ist natürlich auch ein Format. Aber wie gesagt, ich finde dieses ganz charmant mit den verschiedenen Formaten, die wir haben. Und weil es ja eben auch ein wöchentlicher Podcast ist, wo die Leute auch immer staunen übrigens, gerade wenn wir neue Leute anfragen, die wir vielleicht noch nicht hatten. Ja, wie oft erscheint Ihr Podcast denn? Wöchentlich. Ach Quatsch, wöchentlich, okay. Ja. Das ist nämlich schon ein ganz schönes Engagement, sag ich mal.
Finde ich auch.
Da jede Woche tatsächlich was Neues zu zimmern. Da staunen die Leute tatsächlich. Ja, ja. Mm. Und da kannst du aber natürlich auch gut sowas wie vom News der Woche oder sowas einbauen. Also das passt dann schon ganz gut. Aber nach wie vor ist es immer noch so, dass wir uns oft halb scheckig lachen beim Einsprechen, weil wir uns verquatschen, verhaspeln. Die Outtakes kommen übrigens auch noch nachher.
Ja. Das ist uns sehr, sehr unangenehm, aber die kommen trotzdem.
wie es tatsächlich so abläuft hier hinter den Kulissen, genau.
Haben wir eigentlich bei der 100. schon unser geflügeltes Wort immer gesagt?
Ja, ja? Tatsächlich. Ja? Ja, ja.
Das ist also für alle, die neu dabei sind und das noch nicht wissen, immer wenn sich einer von uns, wenn einer von uns mal wieder zu dämlich ist, was vernünftig vorzulesen, sagen wir immer, lies doch einfach, was da steht. Das ist genau. Das geflügelte Wort.
Auch 100 Folgen später hat sich das nicht geändert.
Und dann müssen wir uns mühsam wieder erheben und auf den Stuhl zurückklettern, von dem wir gerade gefallen sind. Und dann können wir endlich lesen, was da steht.
Ja. Ja, das ist schon geil. Nee, also Podcast aufnehmen ist schon, macht schon Spaß. Für alle, die das vielleicht mal vorhaben oder mal austesten wollen, macht das mal. Ja. Das ist schon witzig.
Spielspaß für Stunden. Ja. Schmiddo?
Ja?
Wie kann man eigentlich 5 Minuten oder 10 Minuten reden, ohne irgendwas zu sagen?
Also ich glaube, wir kriegen das im Moment ganz
ja,
gut.
Ja, wir machen das ganz gut. Ne? Ja, ja. Auch das ist Podcast.
Wer ist dir denn in deinen 2,5 Jahren so in Erinnerung geblieben als Interviewgast, Scholinski? Oh, jetzt muss er erstmal überlegen.
Ja, ich muss erstmal überlegen. Aber was natürlich immer schön ist, das ist so ein Ritt in die alte Welt. Ich hatte 2-mal Thomas Richter vom BVI an der Strippe.
BVI ist der Fondsverband im Übrigen.
Entschuldigung, ja, ja, ja. Der Investmentverband BVI und das ist dort der Präsident, Hauptgeschäftsführer. Herr Richter, sehen Sie es mir bitte nach. Genau, und den hatte ich 2-mal an der Strippe. Es ging um Altersvorsorge, Altersvorsorgedepot, diese ganzen Reformen und sowas alles.
Ja, ja, spannend.
Und das war so ein Ritt in meine alte Welt und er knarrte. Herr Richter, pardon, aber Sie haben so eine schöne knarrige Stimme dann manchmal. Und das fand ich dann wieder sehr schön. Ne? So, Mensch, lange nicht gehört und das war gut.
Ja.
Spannend fand ich auch... ich habe das jetzt nicht rausgeschrieben, aber Jan-Hauke Krüger.
Ja, das war der Headhunter, ne?
Der Headhunter aus Hamburg und ganz, ganz toll, was der auch gesagt hatte. Und wo ich auch mal in einen ganz anderen Teich gefischt habe, das war die Psychotherapeutin aus Anna Kunz, die mit dem Martin Gräfer ja den anderen Podcast jetzt hat, Saure Zitronen. Und die ist ja Psychotherapeutin und steht auch so ein bisschen in den Diensten der Bayerischen. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen darüber geredet, wann wird man denn berufsunfähig, aber wie schützt man sich eigentlich davor? Mhm. Ne, mhm. So ein kleine Refugien aufbauen, Mittagpause, Mittagsschlaf, das war eine sehr schöne Passage für mich, fand ich.
Deswegen bist du seitdem mittags immer eine Stunde weg.
Liebe Grüße an den Herrn Richter, an den Herrn Krüger und an die Anna. Das waren so Sachen, ich möchte jetzt alle anderen nicht vor den Kopf stoßen, aber das waren so 3, die mir jetzt spontan einfallen. So, und jetzt die Gegenfrage an dich.
Mir ist in Erinnerung geblieben vor allem Herr Heinz vom BVK.
Auf jeden Fall, oder? Den hatte ich nie, aber wunderbar.
Lieber Herr Heinz, Sie sind echt eine Marke. Cooler Typ und das macht einfach immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten über die Welt, weil er auch einfach geile Geschichten erzählen kann aus irgendwelchen politischen Sitzungen und sowas. Da könnte man stundenlang zuhören, finde ich, wenn er so ein bisschen erzählt, was er alles erlebt. Nee, das also, und ich mag gerne solche Charaktere tatsächlich und er ist auf jeden Fall einer. Und das fand ich schon cool. Ja. Mhm. Aber es sind natürlich bei 4 Jahren Podcasts und 4 Jahren Interviews sind es jetzt auch einfach so viele, dass mir nicht alle unbedingt in Erinnerung bleiben.
Ja.
Aber die Themen, ich finde halt auch die Themen sind so schön vielfältig. Man kann sich ja wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Mhm. Und vieles hat dann doch irgendwie auch Bezug zur Versicherung, erstaunlicherweise.
Ja, aber ich glaube, alles in der Welt hat Bezug zur Versicherung.
Ja, das ist eine tolle Branche, in der wir arbeiten einfach. Das wissen nur die meisten nicht. Die denken, die ist verschnarcht und langweilig und Versicherung und wie dröge und oh mein Gott. Ja. Aber nein, 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 nein. Also da beharre ich auch immer drauf, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die fragen, was machst du denn so? Und ich so... Ja, ich mache hier Fachmagazin und so für Versicherung. Was, Versicherung? Oh, wie öde. So, nein, nein, nein.
Ich muss auch sagen, das war meine, ich gestehe es, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber es war am Ende meine größte Überraschung, wie nah das Themengebiet einfach am Leben ist. Also ich hatte dann eine Heftgeschichte, an die denke ich immer noch sehr gerne zurück, über Rohrbrüche, also Wasserschäden im Haus. Das ist so spannend, weil ich auch selber Hausbesitzer bin und die Rohrleitungen sind auch nicht mehr die neuesten. Das ist alles enorm nah am Leben. Ne? Reifen wechseln liegt jetzt auch nochmal an.
Pass auf, dass es die richtigen Reifen sind.
Ja, dass ich die vor allen Dingen richtig rum ranschraube. Ja, ich muss nämlich dazu sagen, das Autohaus, wo wir das Auto gekauft hatten, das hatte die dann falsch rum rangeschraubt. Das hatte die Laufrichtung falsch. Ja, schönen Dank dafür.
Oh Gottes Willen.
Habe ich auch noch Gott sei Dank gemerkt. Aber das ist alles es ist alles schon sehr nah am Leben und das ist schon ganz, ganz charmant.
Ja, und es werden bestimmt auch noch viele interessante Themen in Zukunft dazukommen. Da werde ich mich auch gleich ein bisschen mit Herrn Jansky drüber unterhalten, wie denn so Versicherungen der Zukunft und so ausschauen und was KI denn so macht und ob wirklich die Terminators kommen und uns alle umbringen. Oder? Ja, das ist schon, also ich bin ja auch eine leidenschaftliche Science-Fiction-Leserin und ich liebe Astrophysik und alles. Eigentlich hätte ich, im nächsten Leben werde ich Astrophysikerin, habe ich beschlossen.
Ja.
Ich finde das alles sehr faszinierend und Science-Fiction so ein geiles Genre, weil alles irgendwie schon erdacht wurde, was so alles passieren könnte. Und meistens ist die Menschheit aber leider einfach zu blöd, um sich selber am Leben zu erhalten und irgendeine Katastrophe kommt immer. Ja, geil. Einfach geil, was da noch so alles kommen kann.
Ja.
Also ich will zwar nicht unsterblich sein, aber manchmal bin ich schon so ein bisschen neidisch, wenn ich mir denke, ob wir wirklich in 100 Jahren oder so vielleicht mal auf dem Mars sind oder ob wir es irgendwann mal schaffen, aus unserem Sonnensystem rauszukommen, weil der Antrieb erfunden wurde, der Warp-Antrieb. Ja. Oder ob endlich mal das Beamen erfunden wird, keine Ahnung. Ist schon, also why not?
An dieser Stelle muss ich einen anderen Science-Fiction-Film zitieren. Pfeif drauf.
Wieso?
Nee, mir ist das wurscht. Ich werde irgendwann sicherlich diesen Planeten wunderbar verlassen, mache einen Abflug und dann, tja, das ist das halt so. Siehste, so unterschiedlich.
Gut, dass ich das Interview mit dem Zukunftsforscher geführt habe.
Gott sei Dank führst du das Interview, genau.
Genau.
Also.
Und wir schauen mal, was in den nächsten 100 Podcast-Folgen so passiert. Wir hoffen, sie bleiben uns gewogen. Wie gesagt, wenn sie Ideen haben, was wir denn so machen könnten, immer her damit an redaktion@pfefferminzia.de. Ansonsten bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, falls Sie von der ersten Minute an zugehört haben.
Oder auch nicht.
Danke, dass Sie uns immer wieder einschalten am Freitagmorgen. Ja.
Weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Für die 200. Folge haben wir uns einen besonderen Interviewgast eingeladen. Denn wir wollten mal in die Zukunft blicken. Und einer, der das sehr gut kann, ist Sven Gábor Jansky, Leiter des größten europäischen Zukunftsforschungsinstituts To Be Ahead. Auf einen meiner ersten Sätze, die Welt ist aktuell nicht im besten Zustand, gibt er mir gleich Kontra. Tatsächlich sei die Welt in einem ihrer besten Zustände. Warum er das so sieht, welche zwei großen Trends aktuell alles beherrschen, was die Superkraft der Menschheit ist, ob es künftig noch Versicherungsmakler braucht und warum er eigentlich keine Science-Fiction-Filme mag, erklärt er uns jetzt im Interview. Es ist ein langes Gespräch, aber wir finden es so spannend, dass wir nicht groß kürzen wollten. Also holen Sie sich am besten einen Kaffee und machen Sie es sich gemütlich. Oder laufen Sie heute die extra lange Runde. Oder nehmen Sie mal den Umweg zur Arbeit und haben Sie viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Jansky und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich. Hallo.
Sagen Sie mal, Herr Jansky, Sie als Zukunftsforscher, lesen oder schauen Sie eigentlich gerne Science Fiction?
Oh nein, tatsächlich.
Nicht?
Das ist immer ein Missverständnis, dass wir Zukunftsforscher Science Fiction schauen würden oder uns damit beschäftigen würden. Das stimmt aber nicht, weil wir haben ja mit Science Fiction gar nichts zu tun. Also wir sind ja sozusagen das Gegenteil von Science Fiction. Wir denken uns keine Zukunft aus, wir sind nicht besonders kreativ oder utopistisch oder irgendwie so etwas, sondern wir analysieren die Triebkräfte, die es heute in dieser Welt gibt und wohin die führen und daraus entwickeln wir sozusagen die wahrscheinlichsten Zukunftsbilder. Also nicht irgendwelche Science-Fiction-Geschichten, sondern die wahrscheinlichsten Zukunftsbilder. Und deshalb immer, wenn ich mal in Science-Fiction-Film schaue, denke ich mir, ach, so ein Quatsch, ja, so ein Unsinn. Also immer an der Stelle, das kann doch gar nicht, das ist doch keine logische Ableitung und so weiter und so fort. Deshalb habe ich keinen großen Spaß an Science-Fiction tatsächlich.
Ah, okay. Aber ich meine, viele Sachen, die in Science-Fiction-Romanen oder Filmen ja waren, sind ja tatsächlich dann auch schon gekommen.
Ja, natürlich, nur eben zu einem völlig anderen Zeitpunkt und in einer völlig anderen Art und Weise. Also das Problem bei Science-Fiction-Filmen ist ja nicht, dass sie irgendwelche technologischen oder irgendwelche Veränderungen darstellen. Das ist ja klar. Aber die Frage, wohin das führt und die dramaturgische, die Storyline dahinter, ja, wo es dann in Science-Fiction-Filmen immer dann irgendwie eine Katastrophe oder eine Apokalypse oder irgendwas gibt, Das ist natürlich Quatsch. Und tatsächlich die Zeitleiste, die dahinter liegt, also wann sowas eintritt, ist auch in aller Regel eine ganz andere in der Realität. Also natürlich, wenn man in die Zukunft plant oder wenn man einen Science-Fiction-Film macht, dann hat man ja irgendeine Art von Zukunftsplanung dahinter. Das ist schon korrekt. Aber ich würde auf Science-Fiction-Filme niemals das machen, was auch mit unserer Arbeit, also mit unserer Zukunftsforschungsarbeit gemacht wird, nämlich, dass Unternehmen dann ihre 5-Jahres-Strategien darauf aufbauen und ihr Umsatzwachstum planen und so etwas. Das geht mit Zukunftsstudien und mit Zukunftsstrategien von Zukunftsforschern, aber nicht mit Science-Fiction.
Okay. Aber einmal bleiben wir noch kurz bei Science-Fiction, weil Sie sprachen es ja gerade schon an Katastrophen und Co., weil ein beliebtes Untergenre von Science Fiction ist die Dystopie, wo es darum geht, dass immer irgendeine Katastrophe tatsächlich passiert, Atomschlag oder ein Virus, der das Gros der Menschheit auslöscht oder sowas oder eine Technikevolution, die eben wie bei Terminator dazu führt, dass die Maschinen uns irgendwann beherrschen. Nun ist die Welt ja gerade nicht im besten Zustand. Klimawandel, Krieg, Aufrüstung, KI geht voran. Sind wir vielleicht näher, aber im Moment an so einer dystopischen Zukunft als an einer positiven?
Also dafür gibt es keinerlei Wahrscheinlichkeit in der Wissenschaft, ehrlich gesagt. Also in den Medien lese
das
und höre
ich das. Das ist doch
schon mal gut. Ja. Also das ist ja das Verrückte an dieser heutigen Zeit, dass das in den Medien und in der öffentlichen Meinung und was da auf Konferenzen geredet wird und so weiter, da kann man ja wirklich den Eindruck bekommen, wir stehen hier kurz vor Untergang der Welt. Was wirklich Unsinn ist, ja, weil nichts darauf, also da gibt's einfach keine Wahrscheinlichkeit und selbst die Aussage, die Welt ist heute nicht im besten Zustand, also selbst die ist falsch, ach weil so. Die Welt ist in einem ihrer, also vielleicht nicht in dem allerbesten Zustand, ja, vielleicht war sie irgendwie um das Jahr 2000 herum in einem besseren Zustand, aber die Welt ist deutlich besser in einem besseren Zustand als in den 1980er, 1970er und dann kann man weitergehen. Also wir sind die Welt ist tatsächlich heute in einem ihrer besten Zustände. Ja? Und dass dieser Zustand nicht ideal ist und dass es auch in einem der besten Zustände trotzdem den Krieg gibt oder vielleicht 2, 3. Ja, das ist so. Aber kurz gesagt, wir immer wenn wir über Zukunft reden, dann vergessen wir, oder relativ häufig, wenn wir über Zukunft reden, verklären wir die Vergangenheit ein bisschen und denken irgendwie immer, die Vergangenheit, da war alles gut und jetzt in die Zukunft wird alles schlecht. Das Gegenteil ist der Fall.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein optimistisches aufbauendes Aussage, auf jeden Fall, cool. Nun haben Sie sich ja, sagen Sie ja, Sie schauen sich die Trends an und schauen, welche uns am ehesten auch beeinflussen werden in Zukunft. Welche zwei, picken Sie mal zwei raus, die Sie gerade am interessantesten finden und erklären Sie doch mal, warum.
Also es gibt gibt natürlich ganz viele, ja, das ist klar. Der wahrscheinlich der wichtigste für die Menschheit ist die Frage, wie können wir Energie produzieren auf diesem Planeten? Warum? Weil das, was die natürlichen Ressourcen der Erde sozusagen bereithalten an Energie, an Ressourcen, an Essen und Trinken und so weiter und so fort und dann an Wiederverarbeitung, also an Abfallmanagement, würde ich das mal nennen, das reicht ungefähr für 3,5 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir auf der Welt. Oh. Jetzt sind wir aber heute schon über 8 Milliarden und werden irgendwann 11 Milliarden werden. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige, das Wichtigste, das einzige große Problem dieser Welt, von dem sich die anderen Probleme ableiten, ist die Überbevölkerung. Und wenn wir jetzt dreimal so viele Menschen haben werden, heute doppelt so viel, bisschen mehr als doppelt so viel, irgendwann dreimal so viel Menschen haben werden auf dieser Welt, wie die Welt eigentlich verträgt, dann müssen wir etwas schaffen, was im Wesentlichen heißt, wir müssen 2/3 der von uns, von der Menschheit benutzten Ressourcen, müssen wir künstlich herstellen. Ja, die können wir nicht aus natürlichen Ressourcen nehmen, sondern wir müssen sie künstlich herstellen. Und das gilt für das Essen, das gilt für das Trinken, also das Trinkwasser, das gilt aber insbesondere, und das ist das Wichtigste, für die Energie. Warum? Weil wenn wir genügend Energie zur Verfügung haben, dann können wir Salzwasser, also Meerwasser, entsalzen und Trinkwasser daraus machen. Dann können wir Nahrungsmittel künstlich herstellen. Dann können wir seltene Erden, all die Ressourcen dieser Welt, wenn du genug Energie hast, kannst du die herstellen. Und deshalb ist der wichtigste Trend, die wichtigste Triebkraft, die es im Augenblick in dieser Welt gibt, eine Technologie, die Kernfusion heißt. Kernfusion, wohlgemerkt, hat nichts mit Radioaktivität zu tun. Das wird manchmal verwechselt, ja. Bei Kernfusion denken einige an Atomkraftwerke. Hat nichts damit zu tun.
Ja, das Sonnensystem, ne? Also das System, wie die Sonne funktioniert.
Ne, nicht mal das. Nicht mal das. Nicht also es gibt, das. Es gibt mehrere Arten von Kernfusion. Tatsächlich, die eine versucht, die Sonne nachzubauen. Also durch eine riesige Hitze, über 100 Millionen Grad, verschmelzen Atome miteinander und es entsteht Energie. Das ist die eine Art. Die geht aber, die bewegt sich nicht besonders schnell voran. Was sich viel schneller voran bewegt, ist die zweite Art von Kernfusion. Und die muss man sich so vorstellen, da gibt es Laserstrahlen, starke Laserstrahlen, die schießen Atome aufeinander. Und zwar Bor- und Wasserstoffatome, also Borium und Wasserstoff. Und durch diese Kraft, durch dieses Aufeinanderschießen, verschmelzen die und es entsteht Energie. Und das ist die Technologie, wo heute die eigentlich alle, also ich kann jetzt nicht für jeden meine Hand ins Feuer legen, aber alle bekannten großen Investoren der Welt ihr Geld reinstecken. Warum? Weil die Prognose ist, wenn die technologische Entwicklung weiter so geht wie im Augenblick, dann haben wir, also die Welt, im Jahr 2040 zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung, als die Welt verbrauchen kann.
Oh, das ist ja gar nicht so weit hin, tatsächlich. Dann erlebe ich das ja noch.
Ja, ja, also selbstverständlich erleben, ja, das erleben wir alle. Und das ist auch gut so, weil nur das, also nur diese mehr Energie, als die Welt verbrauchen kann, nur das löst unsere Klimaprobleme und unsere Ressourcenprobleme und all die anderen Probleme der Welt. Also ob es dann auch den Krieg und den Terror löst, das werden wir dann mal sehen. Ja, das hat auf jeden Fall Einflüsse darauf. Aber die größten Menschheitsprobleme, die da irgendwie in Klima und Energie und Umwelt und so weiter sind, die werden dadurch durch eine Technologie gelöst mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bin kein Wahrsager, ne? Aber mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit, dass eben Kernfusion heißt. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine der wichtigsten Triebkräfte, über die wir reden. Und die zweite, vielleicht noch ganz kurz hinten ran, ist natürlich die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und zwar nicht, also jetzt muss man sagen, also klar, künstliche Intelligenz ist im Augenblick ganz wichtig. Heute schon können Unternehmen 2/3 ihrer Kosten, Personalkosten sparen, Zeit und so weiter sparen. Und wenn man es anders rechnet, dann haben sie 300%, also einen verdreifachten Output in bestimmten Prozessen durch die heutige Anwendung von künstlicher Intelligenz. Aber das, worüber ich gerade rede, ist nicht die heutige Anwendung von künstlicher Intelligenz, sondern die eine Zukunft, die etwa, naja, sagen wir mal 10, vielleicht 15 Jahre entfernt liegt, nämlich das Entstehen einer, wie soll ich das sagen, einer neuen Spezies, also also einer Lebensform quasi, die intelligenter ist als die Menschen.
Also tatsächlich.
Und
wie bei Terminator.
Das ist tatsächlich, da muss man natürlich ein bisschen drüber nachdenken, ob man das will und welche Auswirkungen das hat. Aber man wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht verhindern können. Und das ist natürlich eine große Veränderung für die Menschheit auf diesem Planeten, wenn plötzlich sie nicht mehr die intelligenteste Spezies ist, sondern zur zweitintelligentesten Spezies wird.
Ja, okay. Nicht umsonst warnen ja auch viele Experten, auch hochkarätige Experten ja tatsächlich davor, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Kann man das denn überhaupt noch irgendwie eindämmen oder läuft diese Entwicklung jetzt quasi, dass man
die Entwicklung läuft? Die kann also theoretisch ist es natürlich denkbar, dass diese Entwicklung eingedämmt werden kann, nämlich wenn alle Entwickler, alle Forscher in allen Ländern dieser Welt plötzlich irgendwie sagen, nee, machen wir nicht mehr und alles das löschen, ja, was okay. sie da. Aber das ist sowas von unrealistisch sozusagen, ja.
In der Tat.
Also selbst wenn die UNO sich möglicherweise auf einen, was weiß ich, auf einen so wie bei der Atomkraft, ja, auf so ein Embargo verständigen würde, auf ein Verbot von KI oder irgendwas, was ohnehin wahrscheinlich nicht passiert. Aber selbst wenn das passieren würde, irgendwo auf diesem Planeten würde es Menschen geben, die das weitertreiben. Deshalb ist aus meiner Sicht es viel klüger, sich darauf vorzubereiten, was da kommt, und darauf vorzubereiten, wie wir Menschen damit umgehen werden und einen positiven Weg zu finden, wie wir uns dann adaptieren, also anpassen an diese sich verändernde Umgebung. Mhm. Und ich bin da total optimistisch, dass uns das gelingt. Warum? Und das nun wiederum kommt aus der Vergangenheit, weil wir Menschen, also Homo sapiens, ja, die Weltmeister im sich anpassen an verändernde Umgebungen sind. Das ist der Grund, warum wir heute hier leben und nicht die Homo Neandertalis oder die Homo irgendwas, was es da irgendwie in der Vergangenheit alles gab. Wir sind die Weltmeister im Anpassen an sich verändernde Umgebungen, und das ist unsere, wenn man so will, das ist die Superkraft der Menschheit. Mit der werden wir mit einiger Wahrscheinlichkeit uns auch an sich weiter verändernde Umfelder, Umgebungen anpassen.
Und wie könnte das dann aussehen, zum Beispiel?
Naja, also eine Sache, die sieht man schon heute relativ deutlich, dass es eine Bestrebung gibt von Menschen, je mehr künstliche Intelligenz entsteht, je intelligenter diese künstliche Intelligenz wird, sich zu verbinden mit dieser künstlichen Intelligenz. Also kurz gesagt, sein Hirn, sein eigenes Gehirn, seinen eigenen Körper zu verbinden mit dieser künstlichen Intelligenz. Mhm. Ich selber, Sie wissen wahrscheinlich, Elon Musk,
fällt mir direkt ein.
So eine Firma gegründet, die heißt Neuralink. Das ist nicht die einzige, die sowas macht. Also Neuralink versucht Sensoren im Hirn zu implantieren und dadurch diese Computer-Hirn-Schnittstelle zu schaffen. Ja, dann kannst du plötzlich durch reines Denken, also ein etwas Denken, kann man einen Computer steuern, kann man Computerspiele spielen, kann man schreiben, kann man Menschen, die gehandicapt sind, die Arme und Beine nicht mehr bewegen können plötzlich und so weiter und so fort. Mhm. Interessanterweise, also Elon Musk, über den reden nun immer alle, aber das machen auch andere Menschen auf der Welt. Und es gibt sogar, ich selber bin beteiligt an einem Projekt, an einem Unternehmen, wo ich mit investiert habe. Die müssen gar keine Löcher in den Kopf bohren, sondern die machen genau dasselbe, was Elon Musk da mit Löchern im Kopf macht, machen die einfach mit einem ganz herausragenden Chip, den man auf die Kopfhaut legt, sozusagen, also Stirnband ummacht und sowas. Also da gibt es viele, viele, viele Ansätze, die es heute schon gibt, und das sind jetzt natürlich nicht die Dinge, die dann in 10 Jahren da sein werden. Da haben wir das weiterentwickelt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sich und seine Intelligenz, die natürlich irgendwie limitiert ist, die an irgendeiner Stelle halt einen Limit hat, verbinden wird mit einer besseren Intelligenz, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Und das werden natürlich nicht 100% der Menschen sofort machen, aber dann gibt's die Ersten, dann gibt's die Zweiten, wie das bei Technologie halt so ist. Ja? Und wenn es dann so einfach ist, wie ein Smartphone zu benutzen, dann machen es fast alle.
Krass, ja. Mhm. Nun kommen wir mal auf einen etwas pragmatischeren Fall auch. Wir sind hier ja, also unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vor allem Versicherungsmakler und Versicherungsexperten, also Leute, die bei Versicherungen arbeiten. Wie könnten denn Versicherer von künstlicher Intelligenz profitieren?
Also da gibt es natürlich wieder den heutigen Zustand. Mhm. Ich sag's mal ganz provokant vielleicht. Ich weiß nicht, ob Sie das mögen oder Ihre Zuhörer das mögen.
Immer aber, raus damit.
Also wenn Sie, also heute, nicht Zukunft, heute, wird 75% des Fortschritts oder der Einsparungen, die durch künstliche Intelligenz heute gemacht werden, werden in 4 Unternehmensbereichen gemacht, nämlich im Sales-Bereich, Vertrieb, im Marketing-Bereich, im Kundendialog, also Customer Support, und in der Softwareentwicklung. Warum diese 4 Bereiche? Weil diese 4 Bereiche auf Sprache basieren. Das heißt, also Marketing, Sales, Kundendialog, menschliche Sprache, und bei Softwareentwicklung ist es die Maschinensprache. Was uns klar werden muss, falls es uns noch nicht klar ist, ist, die künstliche Intelligenz, die hat vor etwa 2, 2,5 Jahren die menschliche Sprache oder überhaupt die Sprache an sich gelernt. Und das ist ganz wichtig, weil die Sprache ist das Betriebssystem für uns Menschen. Nur durch diese Sprache können wir Handel betreiben, können Versicherungen verkauft werden, können wir in der Politik irgendwelche Entscheidungen treffen oder im Unternehmen. Die Basis ist die Sprache, und genau das hat die KI gelernt. Also, kurz zusammengefasst, was ist das Provokante daran? Ich sage immer, wenn Ihre Mitarbeiter, die zuständig sind für Marketing, für Sales und für Kundendialog und vielleicht noch für Softwareprogrammierung, wenn die in den letzten 24 Monaten noch nicht zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ey, ich habe da mal eine gute Idee. Es gibt da ein paar KI-Tools. Wenn wir die einsetzen, dann können wir den Output meiner Abteilung auf 300%, also auf das Dreifache steigern. Wenn das nicht passiert ist, dann haben Sie zu wenig Kompetenz in Ihrem Unternehmen. Warum? Okay. Weil andere Unternehmen das heute schon machen und das keine Eintagsfliege und irgendwie mal ganz exklusiv hat da mal irgendwer eine Entwicklung gemacht, sondern das ist das absolut Normale, wenn man heute die KI-Tools einsetzt, die heute da öffentlich verfügbar sind. Und das sind insgesamt, wenn man durchzählt, über 10.000. Ja, also das muss man sich doch überlegen, welches. Also natürlich nicht ChatGPT. Ja, bitte. KI hat nichts mit ChatGPT zu tun. Ja. Gut, aber das ist der heutige Zustand. Ja, das ist, und also nochmal, Versicherung und Versicherungsvertrieb und diese ganzen Abwicklung der Schadensfälle und all das, das hat natürlich ganz viel mit dieser menschlichen Sprache zu tun. Das hat ganz viel mit dem zu tun, worüber ich gerade geredet habe. Und in all diesen Prozessen kann man heute etwa 60-70% Zeit und Geld, also Personalkosten, einsparen. Und wenn man es andersrum rechnet, wenn ich 60-70% Zeit, Personalkosten einsparen kann, also wenn, auf gut Deutsch gesagt, die bisherige 100% der Arbeit von 33% des Personals in der Zeit, in 33% der Zeit gemacht werden können, dann kann ich, wenn ich die Leute nicht entlasse, sondern wenn ich 100% der Leute weiterhin beschäftige, können die halt 300% Output generieren. Wenn das heute noch nicht der Fall ist in Ihrem Unternehmen, dann bitte, andere machen es schon, dann müssen Sie sich ein bisschen sputen, weil was bedeutet das, wenn andere das machen? Das bedeutet schlicht, dass die kostengünstiger produzieren. Und wenn das stimmt, dass die kostengünstiger produzieren, dann reichen die diese Einsparung möglicherweise im Preis an die Kunden weiter, also nicht komplett, aber so ein bisschen, ja, und dann kommen ihre Kunden zu ihnen und die sagen nicht, du hast keine KI oder du bist zu langsam oder zu schlecht in KI, das sagt ja kein Kunde. Der Kunde sagt, ey, deine Produkte sind zu teuer, ja, bei der Konkurrenz ist es billiger, ich gehe jetzt zu denen. Das ist der Effekt von nicht eingesetzter KI.
Okay.
Heute. So. Und wenn wir jetzt über die Zukunft reden, dann geht das natürlich so weiter. Also wir haben im Augenblick eine Situation, in der etwa alle 3 Monate, also etwa alle 12 Wochen, eine neue Generation von KI-Tools rauskommt, die signifikant etwas besser kann als bisher. Ja, das heißt, also selbst wenn Sie jetzt angefangen haben, KI einzuführen, bitte ruhen Sie sich darauf nicht aus, weil in 3 Monaten müssen Sie das Ding neu machen oder aktualisieren. Ja, dann kann das mehr. Da gibt's im Augenblick kein absehbares Ende in dieser Entwicklung. Das geht bis hin zu, dass wir für das nächste Jahr 2025, dass wir prognostizieren, dass sogenannte Cognitive Agents in die Versicherung, in jede Branche, aber in der Versicherungsbranche macht das ganz viel Sinn. Was ist ein Cognitive Agent? Das ist quasi eine KI, die kommunizieren kann, die reden kann, entweder mit einem anderen Menschen reden kann oder mit einem anderen Cognitive Agent reden kann. Das heißt, die Kommunikation zwischen KI-Tools, die wird viel größer werden. Stellen Sie sich bitte eine Situation vor, die etwa, ich würde sagen, 1 bis 2 Jahre vor uns liegt, in der meine Versicherungs-App, also die ich als Kunde von dieser Versicherung, bei der ich nun gerade bin, auf dem Handy habe, zu einer KI-App geworden ist, die in der Lage ist, mit ihrem Hauptquartier sozusagen, ja, also mit dem Unternehmen, zu kommunizieren. Also ich habe eine App und dort ist eine App und beides sind KIs und die reden miteinander. Mhm. Und die tauschen sich Daten aus. Die machen kleine Verhandlungen miteinander, die einigen sich auf irgendwas, vielleicht überweisen die sich sogar irgendwann Mikrobeträge sozusagen, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Konversationen, die meisten Verhandlungen, die meisten Gespräche, die es in der Branche gibt, nicht mehr zwischen Menschen ablaufen, sondern zwischen KIs ablaufen. Und auch nicht zwischen Mensch und KI, das ist so eine Zwischenstufe, sondern zwischen KI und KI. Mhm. Und die Frage ist, ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet? Weil ich rede jetzt nicht über, das ist in 30 Jahren, sondern ich rede eher davon, das ist nächstes Jahr.
Okay.
Also vielleicht Ende nächsten Jahres. So, und dann kommt der nächste Schritt, der ist dann, sagen wir mal, in 18 Monaten ungefähr. Und der nächste Schritt heißt, diese KIs sind nicht mehr nur auf unseren Handys, sondern wir reden dann über sogenannte humanoide Roboter. Ich weiß nicht, ob Sie solche Filme schon mal gesehen haben. Das sind also Roboter, die sehen so aus wie ein Mensch, also haben Hände und Füße. Und der heutige Zustand dieser humanoiden Roboter ist, dass die heute schon, also es gibt so 30 Hersteller in der Welt, die ungefähr auf demselben Stand sind. Diese humanoiden Roboter, die können heute schon Spülmaschinen ausräumen und wieder einräumen, die können in der Gastronomie.
Ach, das sind diese Optimus-Roboter zum Beispiel von Elon Musk.
Zum Beispiel, oder ja, Elon Musk ist einer von den 30, genau, genau. Also Tesla, die trainieren diese Optimus-Roboter im Augenblick schon in Automobilfabriken, also die arbeiten da als normale Arbeiter. Und wenn der Zukunftsforscher diese Tesla-Leute fragt, warum die das machen, also warum die jetzt humanoide Roboter machen, weil die sind ja toll in Autos, die sind 10-mal so wertvoll wie Volkswagen und die sind toll in Raketen, die sind doppelt so wertvoll wie Boeing und Airbus und so weiter. Und warum jetzt humanoide Roboter? Dann ist die Antwort in den Studien, also in den Interviews, die wir mit denen machen, ist die Antwort immer, naja, wir werden viel mehr Geld verdienen mit diesen humanoiden Robotern als mit Autos und mit Raketen.
Und dann, ja, wenn jeder einen zu Hause hat?
Ja, dann guckt man erstmal erstaunt und sagt, oh Gott, wieso denn? Und dann sagen die, naja, jeder Haushalt wird dieses Ding haben. Ja? Ja. Jeder Handwerker wird so ein Ding haben, weil die Dinger können auch Fliesen verlegen und Rohre zusammenstecken. Jedes Restaurant wird so ein Ding haben, weil die können kochen, die können abräumen, die können bedienen. Irgendwann wahrscheinlich sogar jeder Pflegedienst wird so ein Ding haben, weil die können irgendwann auch, wie soll ich das sagen, Menschen waschen, ja, also die sich nicht mehr selbst waschen können und sich aus Schamgefühl nicht von anderen Menschen waschen lassen wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese humanoiden Roboter, die sind im Wesentlichen sind die etwa 12 bis 18 Monate vor Massenmarkt und keiner redet darüber. Massenmarkt sage ich deshalb, weil wenn man dann als Zukunftsforscher fragt, diese Tesla-Leute oder auch die anderen, was kosten denn die Dinger dann? Ja. Dann hört man heute im Augenblick von Tesla etwa 30.000 US-Dollar pro Stück. Dann gibt's in Norwegen eine Firma, die macht das für 17.000, also die plant das für nächstes Jahr für 17.000 US-Dollar. Okay. Und ich war vor 4 Wochen in China, habe eine Woche in China verbracht und da gehst du in so ein Unternehmen rein, Yubitech, und da siehst du 30 verschiedene von den Dingern, die vortrainiert sind für unterschiedliche Handgriffe und Tätigkeiten. Und dann fragst du, was kosten die? Und dann sagen die 10.000.
Ja? Krass, ja.
Und jetzt muss man mal vergleichen, was ist also der Vergleich 10.000 US-Dollar für den Kauf so eines humanoiden Roboters mit den Personalkosten von Menschen, die halt so Hand- und Fußtätigkeiten verrichten.
Ja.
Und da hat man dann. So ist es. Ja?
Ja.
Also kurz gesagt, und das steht kurz bevor. Also kurz bevor, wenn, ja, ich habe jetzt über die nächsten 2 Jahre geredet. Das ist für einen Zukunftsforscher, das steht kurz bevor. Und die allermeisten, die allermeisten Unternehmen, mit denen ich rede, die gucken mich mit großen Augen an und sagen, ach wirklich? Wir dachten, das ist hier irgendwie in 30 Jahren Raumschiff Enterprise und sowas. Nee, das ist in 2 Jahren. Das
unterschätzt ja? man ja. Krass. Genau. Und wenn man dann zum Beispiel so eine Rolle eines Versicherungsmaklers, also einen, der Versicherung verkauft, nimmt, braucht man dann so jemanden überhaupt in Zukunft noch? Mal ketzerisch gefragt.
Das ist eine gute Frage. Ich versuche eine Antwort zu geben, die nicht so sehr desillusioniert. Wir Zukunftsforscher, also wenn wir für die Versicherungsbranche oder für andere Branchen, die so Handel betreiben, also die Dinge verkaufen und so weiter, ja, wenn wir da unsere Zukunftsstrategien für die Unternehmen machen, dann arbeiten wir immer mit einer sogenannten Kundensegmentpyramide der Zukunft. Und diese Kundensegmentpyramide der Zukunft, die hat im Augenblick 9 verschiedene Kundensegmente. Also man kann die Kunden in 9 verschiedene Gruppen aufteilen, weil sie sich jeweils unterschiedlich verhalten. Und diese Kundensegmente, und das ist wichtig, die haben nichts mehr. Also früher gab es da so Sinusmilieus und so ein, ja, und da hatte das mit dem Alter der Kunden zu tun und in welchem Milieu sie aufwachsen oder leben und so weiter. Das ist inzwischen. Also die wachsen natürlich noch immer noch in unterschiedlichen Milieus auf den Menschen, aber das für diese Frage, über die wir gerade reden, ist das irrelevant. Also diese Sinusmilieus, die ich weiß gar nicht, in den 70er, 80er Jahren, letztes Jahrhundert wurden die erfunden. Damals haben die vielleicht noch eine Antwort gegeben. Aber inzwischen ist viel wesentlicher für die Einschätzung, wie gehe ich mit meinen Kunden um und mache ich Geschäft oder verliere ich an Umsatz, gewinne ich und so weiter, ist viel wesentlicher, wie gehen meine Kunden mit Digitalisierung um? Also mit welchen Geräten gehen die um? Wie haben die Vertrauen in ihre Daten, in ihre Datenfreigabe und so weiter und so fort? Und danach unterscheiden sich diese neuen verschiedenen Kundensegmente. So, jetzt kommt es zu dem Punkt. Die Frage, ob es Versicherungsmakler noch gibt in der Zukunft, die Antwort ist ja. Nämlich in genau 2,5, also 2,5 von 9 Kundensegmenten.
Aha.
Gibt es die noch.
Okay.
In den anderen gibt es sie nicht mehr. Warum? Weil in den anderen das eben durch verschiedene Arten von Digitalisierung und KIs sozusagen ohne einen Menschen also das nicht mehr unter Menschen gemacht wird, sondern entweder unter Kunde, also Mensch und KI, oder gleich unter KI und KI, weil eben auf beiden Seiten die KI steckt.
Okay.
Und das ist jetzt das ist jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, die gute Nachricht ist, es gibt noch Versicherungsmakler. Die schlechte Nachricht ist, diese 2,5 Kundensegmente, 2,5 von 9, die reichen nicht mehr für all die, die da bisher Versicherungsmakler waren.
Welche Kunden sind das denn, die 2,5
Kundensegmente? Also das ist, es gibt ein Segment, da wissen die Kunden, dass eine KI eine bessere Entscheidung trifft. Also eine klügere Entscheidung für ein Versicherungsprodukt oder gar für eine Schadenverhinderung. Also, dass der Schaden gar nicht erst eintritt, sondern vorher schon verhindert wird und so weiter. Also, dass da KI eine bessere Leistung liefert als ein Mensch. Aber sie möchten dennoch, also der Kunde, die Kunden möchten diese Entscheidung, welchen Vertrag, welches Tool, welche Versicherung ich da benutze, möchten Sie nicht selber treffen. Wir nennen dieses Segment die Verantwortungsdelegierer. Ja, die wissen zwar, dass KI bessere Antworten gibt, aber die wollen nicht selbst die Verantwortung übernehmen, zu entscheiden zwischen den verschiedenen Angeboten. Und die nehmen sich sozusagen einen Berater oder einen Coach oder einen Makler, wie auch immer man das nennt, dafür, dass der oder diejenige für mich als Kunde die Entscheidung trifft. Das ist das eine Segment, wo Makler und Versicherungsvertreter noch eine Zukunft haben. Das zweite große Segment ist, wo Menschen, also Kunden, Kundinnen, die Entscheidung für eine bestimmte Versicherung nicht treffen, weil diese Versicherung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also nicht, weil das die beste Qualität zum besten Preis ist, sondern die treffen diese Entscheidung, sich eine bestimmte Versicherung zu kaufen, weil sie, also wir nennen das Identitätsmanagement, weil sie ihre eigene Identität, also ich bin besonders öko, ich bin besonders heimatverbunden, ich bin besonders sparsam, ich bin besonders sportlich, ich bin besonders musikalisch, ich bin besonders kreativ, ich bin besonders intellektuell und so weiter. Weil sie entweder mit dem Produkt oder mit der Unternehmensmarke oder, und jetzt kommt der Makler ins Spiel, mit der Personenmarke, also mit diesem Makler, genau anderen Menschen, ihre Familie, den Freunden, den Kollegen zeigen können, ey, ich bin besonders. Ja? Ich bin nicht wie alle anderen, ich bin nicht 0815, ich bin besonders, weil ich arbeite mit diesem Makler zusammen. Und dieser Makler muss dann natürlich für eine bestimmte Identität stehen. Ja? Der muss dann der Tollste in dem und dem sein oder in dem und dem und so weiter.
Okay.
Wie gesagt, da kommt es dann nicht mehr auf die Qualität des Produktes an, sondern da kommt es dann auf die darauf an, ob ich diesen Makler oder diese Maklerin quasi benutzen kann, in Anführungsstrichen, als Identitätsträger.
Okay.
Das sind die zwei großen Segmente. Und dann gibt es noch so ein halbes, das ist so ein Überbleibsel der alten Zeit sozusagen, wo sowohl KI als auch der Makler noch benutzt wird. Aber das sind im Wesentlichen, dort wird der Makler übrigens benutzt zur Datengenerierung, ja, für Dinge, die KI nicht generiert oder heute noch nicht generieren kann. Das sind eigentlich so diese 2,5 Segmente, von denen ich geredet habe. Und wie gesagt, die anderen, die sind, naja, die gehen dann langsam Schritt für Schritt an KI über, was aber nicht schlimm ist, weil die KI, die wird ja auch von irgendwem eingesetzt, ja. Also, das kann ja auch, es können ja auch, also, das kann sicher jetzt kein Einzelmakler, aber sagen wir mal, die großen Maklergesellschaften und so, die können natürlich selber KI einsetzen. Und dann sind die natürlich auch auch mit im Spiel bei den anderen Kundensegmenten.
Ja, okay. Wie können sich denn, also Sie sagten eben schon selber KI einsetzen, wie können sich die Makler denn darauf, auf diese neue Rolle dann irgendwie vorbereiten? Was würden Sie da empfehlen?
Naja, also diese beiden Segmente, diese beiden, ich nenne das immer die gelben Segmente. Warum? Weil wenn wir haben so eine grafische Darstellung, also wir haben so eine Trendanalyse, auch auf unserer Webseite kann man sie übrigens downloaden. Und da ist das sehr, sehr genau erklärt, wie diese ganzen Kundensegmente, diese ganzen neuen funktionieren, was man da im Pre-Sales-Bereich und im Sales, in der Sales-Phase und After-Sales und so, wie man mit denen umgehen muss. Und eben in dieser Darstellung sind diese KI-Segmente, die sind eben bei uns rot und die Person-zu-Person, die Face-to-Face-Segmente sind eben gelb. Deshalb nenne ich die immer die gelben Segmente. und das ist natürlich, zwischen diesen beiden gelben Segmenten ist das ein bisschen unterschiedlich, weil in dem einen Segment, in dem Segment der Verantwortungsdelegierer, muss ich als Makler, als Anbieter, muss ich die Kunden herausfinden, die sozusagen die Verantwortung nicht selber tragen wollen. Ja, ich muss also meine Kunden sehr, sehr genau segmentieren. Das kann ich nicht jedem Kunden anbieten, dann halten die mich die allermeisten für verrückt, sondern ich muss wirklich die Kunden herausfinden, die zwar wissen, dass KI irgendwie wichtig ist und auch bessere Antworten liefert, aber selber die Entscheidung nicht treffen wollen. Also so eine, die so, ich würde mal sagen, so coachbar sind, also Begleitung möchten, ja, muss ich erstens herausfinden. Dann muss ich für die sozusagen bereitstehen und denen immer sagen, du, pass auf, das und das ist die Möglichkeit und ich würde das und das machen. Also es reicht nicht mehr, denen irgendwie eine Liste von drei Möglichkeiten zu schicken und dann zu sagen, jetzt entscheide mal, sondern denen muss ich sagen, pass auf, das sind die drei Möglichkeiten oder vielleicht auch die fünf, ich würde das machen aus dem und dem Grund. Man muss denen die Entscheidung abnehmen, sozusagen. Okay. Ja, also klar, am Ende müssen die unterschreiben, das ist ja logisch, aber bis dahin muss ich denen die Entscheidung abnehmen. Und ich muss möglicherweise, und das wird für viele Makler ein wirkliches Umdenken sein, ich muss dann auch die Verantwortung, also wenn an mich die Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, delegiert wurde, dann muss ich diese Verantwortung auch tragen. Ja? Das heißt, ich kann nicht im Kleingedruckten alle Verantwortlichkeiten ausschließen. Das geht vielleicht einmal, aber das merken die Leute ja. Und dann sagen die, naja, also ich wollte jetzt hier eigentlich jemanden, an dem ich wirklich die Verantwortung auslagern kann, der dann die Verantwortung auch trägt. Ja, wie beispielsweise der Steuerberater. Wenn der Steuerberater was falsch macht, was falsch mir empfiehlt, dann und es entsteht irgendein finanzieller Schaden, dann übernimmt der die Verantwortung. Dafür hat er wieder Versicherung und so weiter. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Verantwortungsdelegierer-Segment wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass es nur noch eine kleine Anzahl von Maklern gibt, die sich eher wie Coaches verhalten. Ja? Eher wie Coaches, wie Mentoren oder so in dieser Art. Mhm. Und in diesem anderen tiefgelben Segment, in dem Identitätsmanagement-Segment, wird es Makler geben, und die gibt es heute schon, ja, das ist die sich absolut spezialisiert haben auf eine Identität. Also es gibt ja heute schon Makler, die super Geschäft machen, weil sie alle, weil sie irgendwie in den Bereich der Ärzte, der Mediziner reingekommen sind, und dann machen die alle Mediziner des Landes oder des Bundeslandes oder der Stadt oder wie auch immer. Ja, warum? Weil sie von Mediziner zu Mediziner weitergereicht werden und weil es unter Medizinern einfach schick ist und angesagt ist und wichtig ist, genau mit diesem Makler zusammenzuarbeiten, weil man dann gegenüber den anderen Medizinern in seiner Community sagt, ey, hier, der gehört zu uns. Ja, der ist auch ein Kluger.
Okay. So.
Und wie komme ich und das gibt es natürlich nicht nur unter Medizinern, sondern in all den Identitäten, die es so gibt. Ja, das gibt es unter Unternehmern, das gibt es unter Sportlern, das gibt es unter Müttern, das gibt es und so weiter. Und da muss ich natürlich rein und dann muss ich verstehen, dass die Kunden nicht zu mir kommen, weil ich jetzt mit den besten Versicherungsgesellschaften zusammenarbeite. Also das setzen die voraus, dass da irgendwie nichts schief geht, ja. Aber die kommen zu mir, weil sie mit mir als Person ihre Identität ausdrücken können. Und da muss ich also in dieses sogenannte Identitätsmanagement investieren, ja. Ich muss also ständig den Leuten sagen, ey, ich bin toll in dem Bereich, ich bin toll da, ich bin und so weiter, ich war Weltmeister im keine Ahnung was und so weiter. Ja, also da geht es um Identitätsaufbau. Das ist quasi eine Personenmarke. Da geht es weniger um die Frage, ist das Produkt, was ich da verkaufe, irgendwie ein gutes? Das wird vorausgesetzt, wie gesagt. Es kann auch das Zweitbeste, es muss nicht das Beste, es kann auch das Zweite oder Drittbeste sein. Das ist da an der Stelle egal. Sondern da geht es wirklich darum, eine Personenmarke aufzubauen.
Okay. Und wenn wir bei Versicherungen an sich sind, glauben Sie, es wird Versicherungen denn noch brauchen? Und welches Produkt speziell? Glauben Sie, da wird eins hervorstechen? Irgendwie, wenn es viel um digital geht, irgendeine Cyberversicherung? Oder was glauben Sie, wird das Versicherungsprodukt der Zukunft sein?
Naja, also erstens, natürlich wird es Versicherungen geben. Je gefühlt unsicherer die Zeit ist oder das Umfeld ist, desto mehr wollen Menschen, besonders die Deutschen, Versicherungen haben. Im Ausland ist es anders, aber die Deutschen sind da sehr versicherungsaffin.
Sind halt sicherheitsorientiert, ja.
Ja, ja, genau. Ist ja auch okay, ist ja nicht schlimm. Dann hat natürlich, also so ein Versicherungsprodukt hat natürlich seine, wie soll ich das sagen, seine Zyklen. Also Beispiel, als Auto quasi neu da war, ja, war das mit hohen Unsicherheiten verbunden und ach, da wurde gesagt irgendwie, es gibt ganz viele Unfälle und es war ja auch so, es sind ja am Anfang von Automobilbranche sind ja viele Unfälle passiert und Menschen gestorben und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, da hatte das Versicherung für Auto Hochkonjunktur. Inzwischen wird das so zur Commodity, zur Normalität. Ja, dann haben irgendwann Automobilkonzerne, Hersteller selbst angefangen, Versicherungen anzubieten. Dann war das eher ein bisschen weniger Geschäft und inzwischen, also dann rutscht das sozusagen in den Kaufpreis des Produktes quasi mit rein. Rutscht die Versicherung automatisch mit rein, wird zur Commodity, kann ich nicht mehr extra großes Geld verdienen als Versicherung oder als Versicherungsmakler. Und so einen Lifecycle haben eigentlich die allermeisten Versicherungen. Ja? Und wenn wir jetzt darüber reden, dass Cyber natürlich gerade ein wichtiges Thema ist, warum? Weil eben viele Unsicherheiten und so weiter damit verbunden sind, dann ist das für heute richtig, aber lassen Sie uns mal nicht davon ausgehen, dass das in 10 Jahren immer noch so ist, weil in 10 Jahren ist das einfach quasi Commodity geworden. Ja, dann ist in die Produktangebote der IT-Firmen mit hineingerutscht.
Gehört dann zum Optimus dazu quasi.
Richtig, natürlich, na klar, naja, selbstverständlich. Ja. Und übrigens, je größer diese Unternehmen werden, von denen wir diese technologischen Geräte kaufen, ja, Autos oder humanoide Roboter, je größer diese Unternehmen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die auch in ihrem Konzern so eine Finance-Sparte haben und die Versicherung eben gleich mit anbieten quasi. Mhm, ja. Insofern, also kurz gesagt, Versicherung bleibt wichtig. Die Arten der Versicherung, die wechseln, die haben einen Lifecycle und der geht hoch und dann geht er wieder runter. Und ich glaube, dass die Versicherungen und also die Versicherungsgesellschaften, natürlich auch die Makler, sehr gut daran tun, ein eigenes, also wir nennen das ein Zukunftsbild zu haben. Also klar vor sich zu sehen, wie sieht meine Branche wahrscheinlich in 5 Jahren aus. Und dann muss ich eben in 5 Jahren oder vielleicht sogar in 3 Jahren so ein Zukunftsbild nochmal machen, um das zu aktualisieren. Und je nachdem, also wie sieht mein Zukunftsbild aus? Das heißt jetzt nicht irgendwie so ein Science-Fiction-Zeug, sondern das heißt sehr, sehr genau, wie sehen die Kundensegmente aus? Welche Technologien werden genutzt? KI und Co., ja? Wie sehen die Wertschöpfungsketten aus? Ist in dieser Wertschöpfungskette, an welcher Stelle sind Makler noch drin, an welcher sind sie eben nicht mehr drin? Wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Geschäftsmodell heißt, an welcher Stelle wird Versicherung quasi einfach mitverkauft, kann ich kein großes Geld mehr verdienen, an welcher Stelle ist sie exklusiv? Gibt es die Möglichkeit, überhaupt Versicherung in diesem sogenannten Identitätsmanagement-Bereich anzubieten oder ist Versicherung dafür gar nicht geeignet? In Klammern gesagt, wenn ich heute mit Versicherungsunternehmen rede und deren Vorständen, dann sagt manch einer, ja, wir sind ja hier so ein total unemotionales Produkt, man sieht es gar nicht, man kann es auch nicht emotionalisieren. Für uns ist dieser Identitätsmanagement-Bereich überhaupt nicht, der geht gar nicht. Ja? Wo ich die dann immer angucke und sage, Leute, also das ist das der größte Quatsch, den ich jemals gehört habe, weil ihr habt es einfach noch nicht versucht. Das ist euer größtes, also euer mit hoher Wahrscheinlichkeit euer größtmögliches Wachstumsfeld. Aber klar, wenn ihr es nicht macht, dann machen es halt andere. Naja, ich würde empfehlen, tatsächlich, wenn man sich mit Versicherungen auseinandersetzt, wenn man im Versicherungsbereich sein Geld verdient und sein gutes Geld verdient, dass man dann eine 5-Jahres-Vorschau, ein 5-Jahres-Zukunftsbild sehr, sehr genau vor Augen hat und darauf achtet, dass alle, mit denen ich zusammenarbeite, also meine Mitarbeiter und die Maklerorganisation, die dann mit in Partnerschaft sind und so weiter, dass die das gleiche Zukunftsbild haben, damit dass man wirklich genau weiß, aha, jetzt orientieren wir uns darauf, jetzt verkaufen wir das, warum, weil das ist gerade noch auf dem aufsteigenden Ast, das und das, das machen wir einfach noch mit, aber legen keinen großen Wert mehr drauf, weil das ist auf dem absinkenden Ast und so weiter und so fort. Kann man alles machen. Man muss nur wissen, es erfordert natürlich ein bisschen Zeit, ja, sich damit zu beschäftigen. Lohnt sich aber, warum? Weil die Zyklen, die Auf- und Abs sozusagen in der Branche aus meiner Sicht sehr, also immer kürzer werden und entsprechend die Veränderung eben nicht mehr über, wie soll ich das sagen, nicht mehr über Generationen laufen, sondern eben nur noch über wenige Jahre laufen. Und entsprechend genauer muss man hinschauen und genauer muss man planen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Das ist wirklich super spannend. Aber ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen und wir quatschen schon relativ lange. Also ein guter Rat für Makler, finde ich, sich da mal eben dieses Zukunftsbild zu zeichnen und zu gucken, wo denn Potenzial noch besteht und worauf man sich so einstellen muss. Eine ganz kurze letzte Frage vielleicht noch. Sie haben diese Frage auch einem Gast vor kurzem in Ihrem eigenen Podcast gestellt, den wir gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Freuen Sie sich denn auf die Zukunft?
Ja, total. Also ich bin, ja, also wenn man Zukunftsforschung wissenschaftlich betreibt, und ich rede jetzt nicht von denen, die da irgendwelche Dystopien ins Internet pusten, ja, das hat mit wissenschaftlicher Zukunftsforschung nichts zu tun. Nein, aber wenn man sich wissenschaftlich mit Zukunftsforschung beschäftigt, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als sich auf die Zukunft zu freuen, weil dann die Wahrscheinlichkeit so wahnsinnig hoch ist, dass die Zukunft einfach besser wird. Also wenn ich auf meine Kinder schaue, ich habe 3 Kinder, die sind noch relativ jung, also 7 Jahre, 9 Jahre und 12 Jahre. Wenn ich auf meine Kinder schaue, die werden in einer viel, viel besseren Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit leben als ihr Vater. Und ehrlich gesagt, ich lebe schon ein grandioses Leben, wenn ich es vergleiche mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern. Meine Kinder noch besser. Meine Kinder werden länger leben als ich. Mhm. Wir reden über 120 Jahre, ja, in der Lebenserwartung. Meine Kinder werden länger gesünder leben als ich. Meine Kinder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Möglichkeiten zur Selbstentfaltung haben. Warum? Weil KI und diese ganzen Roboter ihnen einen großen Teil der Arbeit abnehmen werden und sie nicht mehr gezwungen sind, jeden Tag irgendwie 8 bis 10 Stunden Lohnarbeit zu verrichten, sondern vielleicht tun es auch 4 Stunden am Tag oder 2 Tage die Woche oder wie auch immer. Und plötzlich können die sich auf sich selbst, auf die Zwischenmenschlichkeit, auf das, was den Menschen vielleicht noch wichtiger ist als Lohnarbeit, konzentrieren, bei gleichem Geld, ja, das ist natürlich sichergestellt, und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Welt sich verändert und zwar zum Positiven verändert, ist total gut. Und jeder, der positive Veränderungen mag, der kann ja gar nicht anders als das gut finden. Nur jemand, der gar keine Veränderungen mag, der findet das schlecht, ja, egal ob sie positiv oder jemand, der sagt, Veränderung ist generell schlecht, selbst wenn es positiv ist, weil ich müsste ja was anders machen, der findet es natürlich nicht so gut.
Das wird schwierig werden in Zukunft, das glaube ich auch. Ja, wunderbar, dann schauen wir doch optimistisch in die Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Jansky, war wirklich sehr, sehr spannend.
Sehr gern, immer wieder gern, hat mich sehr gefreut. Bis bald.
So, nun sind wir fast am Ende dieser 200. Podcast-Folge. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen und all die 199 davor auch. Wir jedenfalls machen gerne noch 200 mehr und würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten und uns zuhören. Ins Wochenende verabschieden wir uns nun mit den versprochenen Outtakes. Viel Spaß dabei. Scholle? Hallo? Hört ihr mich noch?
Oh, ich hatte mich gemutet. Scheiße, Entschuldigung. Oh.
Scholle!
Aber erst...
Warte mal.
Du Nuss.
Sag das nicht so, Scholle, du Arsch. Ich krieg immer nur die kurzen Kapitel hier.
Ja, sei doch froh.
Lässt sich über Kriterien zur Tersifizierung... Schwieriges Wort. Ich habe schon am Schnaps genippt hier.
Das ist echt mit ganz heißer Nabel. Mit ganz heißen Nabel ist das hingerotzt.
Untersucht wurden Tarife, die nach Check24 Maßstäbnissen. Nein. Maßstäbnissen? Gut, dass wir hier nicht im Podcast einsprechen müssen.
Oder so. Ey, Gott sei Dank, stell dir vor, wir müssen heute einen Podcast machen. Das wäre ein Ding.
Frosch im Hals. Ich habe auch einen Frosch. Moment.
Ja, ja. Quack, quack. Applaus. Der richtig große Umschwung. Maja. Karen.
Oh Gott, ey.
Das klingt echt viel heißer, als wenn ich Werbung lese. Schmidt, ich will sofort so eine Versicherung kaufen.
Wir freuen uns über alle Zuschriften schon.
Außer die Zuschriften, die uns Pillen verkaufen wollen. Die nicht. Cheap Price, Good Price, Good Quality. Genau, sehr gut. Ich habe zu tun.
Schmidt. Ich habe auch zu tun, du Scherzrakete.
Ah, scheiße. Ich kann mir nicht den ganzen Tag hier rumhängen, so wie du.
Und News schreiben. Nein, wo kämst du denn dazu als Redakteur?
Wozu arbeite ich denn ehrenamtlich als Redakteur? Muss mal kurz gehen, Entschuldigung.
Du bist ja wirklich nicht gut drauf, ey.
Boah, ich bin so durch. Glaubst du
nicht. Alter Walter.
Überweisen Sie uns Spenden auf das PayPal-Konto redaktion@pfefferminz.de.
Das wäre doch mal was. Ja.